dass wir Begriffe im Titel haben, die ganz eindeutig signalisieren, wo wir stehen. Es mag zwar vielleicht für den Außenstehenden sperrig werden, aber da sind ganz eindeutige Signale drin. Also wenn wir sagen, literarische Felder, dann reihen wir uns eigentlich schon in eine Tradition von Literaturgeschichte ein, in die wir uns auch einreihen wollten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kürer-Wielach und ich spreche heute mit Reka Jakob-Hasi, Szabolcs János und Enikő Dácz. Die drei haben den neuesten Band der Reihe Großwandeiner Beiträge zur Germanistik herausgegeben, der den Titel Deutschsprachige literarische Felder und Akteure in Zentraleuropa im postimperialen Kontext trägt. Reka lehrt und forscht am Lehrstuhl für Germanistik an der Babes-Bolyai-Universität Klausenburg, Cluj-Napoca. 2021 war sie die erste assoziierte Wissenschaftlerin des IKGS und ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit war der Band Literarische Rauminszenierungen in Zentraleuropa, Kronstadt, Brasov, Brasov, der als Band 141 in der IKGS-Buchreihe beim Verlag Friedrich Pustet erschienen ist. Szabolcs ist Dozent für Literaturgeschichte und Komparatistik an der Christlichen Universität Partium in Großwartein, Oradia, und fungiert schon seit vielen Jahren als Herausgeber der Großwarteiner Beiträge zur Germanistik. Und als Dritte im Germanistischen Bunde begrüße ich meine Kollegin im IKGS, Dr. Enikő Dácz. Sie ist seit mehr als 10 Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns hier im IKGS, wo sie zu verschiedenen literatur- und kulturwissenschaftlichen Themen des Donaukarpatenraums forscht. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer der Donauwellen, wohl bekannt ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschsprachige literarische Felder und Akteure in Zentraleuropa im postimperialen Kontext. Ende dieses Podcasts würde ich gerne klären, warum wir Geisteswissenschaftler dazu tendieren, derartig sperrige Titel für unsere Bücher zu erfinden. Aber zuerst würde ich gerne über die Entstehung und den Inhalt dieses Bandes reden. Der ist nämlich viel weniger sperrig und vielmehr ausnehmend aufschlussreich. Szabolcs, wie kam es zu diesem Buch in deiner Reihe?
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die Möglichkeit, über unser gemeinsames Buch sprechen zu können. Dieses Buch ist eigentlich ein Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen uns persönlich, aber auch zwischen unseren Institutionen. Auch mit dem IKGS haben wir eine langjährige Zusammenarbeit, auch mit der Babes-Bolyai-Universität. Und im Sinne dieser Kooperation und dieser Freundschaft, darf ich auch sagen, haben wir uns entschlossen, eine gemeinsame Sektion am Kongress der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens zusammen zu veranstalten in Constanza. Und wir haben eigentlich die Sektion konzipiert. Daran hat Enikő Dácz eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und als Ergebnis der Sektion ist der Band zustande gekommen. Natürlich, die Thematik war sehr, sehr gut in die Reihe unserer Bücherreihe, der Großwandeiner Beiträge zur Germanistik. Die Reihe erscheint regelmäßig in Wien beim Prisens Verlag und wir haben uns immer wieder zentraleuropäischen, mitteleuropäischen Themen gewidmet. Und in dieser Reihenfolge ist natürlich der letzte Band, der Tagungswandel aus Constanza, als eine Fortsetzung der bisherigen Forschungen zu betrachten. Natürlich, wir haben andere Akzente gesetzt, auch andere Forschungs, Perspektiven eröffnet. Und so betrachte ich eigentlich diesen Band.
Ja, danke schön. Bevor der Band erschienen ist, gab es eben die Sektion, von der du gerade gesprochen hast. Hinter der steckt vor allem Enikö, habe ich verstanden. Enikö, möchtest du ein bisschen was sagen zu dieser Sektion, die ja die Grundlage ist zu diesem Band?
Ja, danke, sehr gerne. Also diese Sektion ist sozusagen eine traditionelle Veranstaltung des IKGS. Das IKGS hat traditionell schon seit vielen Jahrzehnten oder mehreren Jahrzehnten immer beim Kongress der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens eine eigene Sektion. Das heißt dann auch eine Sondersektion. Und seit eigentlich mehreren Jahren versuchen wir diese Sondersektion nicht nur als IKGS-Veranstaltung im Rahmen einer großen Veranstaltung zu organisieren, sondern es ist uns ganz wichtig, dass wir die funktionierende Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen in Rumänien dann noch intensivieren bzw. weiterführen, bereits existierende Projekte eventuell vorstellen. Und in diesem Sinne kam oder so kam es dann auch zu der Initiative. Wir arbeiten, wie bereits auch von Sobot gesagt, seit vielen Jahren zusammen. Wir haben auch schon 2018 eine gemeinsame Sektion in Großwarain auch organisiert, auch beim GGR-Kongress. Und da diese Kooperation wirklich sehr gut funktioniert und für alle auch als bereichernd empfunden wurde, haben wir gedacht, dann machen wir das jetzt wieder zusammen, aber jetzt halt in Dreierkonstellation auch mit Klausenburg. Die Kooperation mit Rega brauche ich nicht zu erörtern. Wir denken literarisch auch sehr ähnlich in vielen Perspektiven. Und warum gerade dieses Thema, das hat bei mir, wir beschäftigen uns, wie erwähnt, auch mit Rega schon viel, haben uns mit literarischem Raum beschäftigt. Und im Rahmen dieser Untersuchungen zu literarischen Rauminszenierungen aus einer transnationalen Perspektive in unserer Region habe ich mich eigentlich immer mehr in diesen kulturwissenschaftlichen Einsatz eingearbeitet, was literarische Interpretationen angeht. Und so habe ich dann halt vorgeschlagen, dass wir uns jetzt mal ein bisschen literatursoziologisch auch unterwegs sind und bewegen und vorgeschlagen, dass wir uns mal mit literarischen Feldern beschäftigen.
Ja, da sind wir gleich mittendrin inhaltlich. Da bleibe ich gleich bei dir, Enikö. Was sind denn eigentlich literarische Felder? Kannst du das einem Historiker erklären?
Ja.
Dass er es versteht.
Also für Historiker ist es sehr einfach zu erklären, weil die arbeiten ja auch mit dem Begriff, mit dem Feldbegriff, nur nicht mit literarischen Feldern, sondern allgemein mit dem Feldbegriff. Also es ist ein Begriff, der eigentlich auf Pierre Bourdieu zurückgeht. Wir haben uns jetzt auch sozusagen in diesem Falle auch nicht verkompliziert und haben nicht weitere Ansätze noch dazugenommen. Also wir haben grundsätzlich mit dem Feldbegriff von Pierre Bourdieu beschäftigt und auseinandergesetzt. Und da geht es darum, dass man die literarischen Produktionsprozessen ganz einfach im sozialen Kontext betrachtet und literarische Akteure, Autoren, Autorinnen nicht nur im literarischen Kontext, sondern auch in ihrem sozialen Umfeld untersucht und die Interaktion mit anderen Feldern dann auch untersucht. Das wäre jetzt mal ganz grob vereinfacht. Wir haben das in der Sektion natürlich in einem breiteren Kontext gemacht als in diesem Buch. Das ist quasi die vertiefte Version der Sektion, so würde ich das bezeichnen. Wir haben zwar weniger Beiträge als in der Sektion, das hängt dann mit der Auswahl zusammen.
Das heißt natürlich, dass ihr mit diesem Konzept euch sehr gut anschlussfähig macht an andere benachbarte Disziplinen. Viel mehr wahrscheinlich, als würde man einen, ich sage jetzt mal, rein literaturwissenschaftlichen Band machen. Sehe ich das richtig?
Das ist ein rein literarisch-literaturwissenschaftlicher Band.
Einer, der sich weniger mit.
Der sich interdisziplinär versteht.
Genau, ja.
Weil wir arbeiten ja immer interdisziplinär. Wir sind auch alle drei von Haus aus in mehreren Disziplinen auch zu Hause. Alle drei. Ich wahrscheinlich am stärksten, was historische Grenzgänge angeht. Und deswegen haben wir in diesem Band auch eine Ausnahme, was die Aufsätze angeht, wo wir auch einen Historiker bewusst eingeladen haben. Das ist wiederum eine Initiative von mir gewesen.
Genau, das können wir durchaus enthüllen, dieses Geheimnis. Das ist unser Kollege Tobias Weger, der über die Dobrudscha einen Beitrag geschrieben hat.
Ja, und der sich sehr wohl gefühlt hat in unserem, das darf ich jetzt hoffentlich in seinem Namen sagen, in unserem sehr interdisziplinären, aber natürlich vor allem germanistisch geprägten Kreis und literaturwissenschaftlich geprägten Kreis, auch wenn wir hin und wieder über die Ränder quasi hinausbringen und über die Grenzen unserer Disziplin, aber es ist ein literaturwissenschaftlich verankerter Band.
Aber so versuchen wir im IKGS ja auch zu arbeiten, einfach wirklich anschlussfähig zu sein und interdisziplinär nicht nur auf die Fahnen zu schreiben, sondern wirklich zu leben. Und ich denke, in dem Band sieht man das ganz gut, dass das funktioniert, ohne dass man jetzt seine eigene Disziplin, wie soll man sagen, verrät oder zu sehr verwässert. Ne? Also das dürfte hier ganz gut funktioniert haben.
Also ich glaube, das ist sogar notwendig.
Ja. Ich denke auch, dass gerade diese interdisziplinäre Herangehensweise beziehungsweise die Verwendung von Bourdieus Feldtheorie, also zusammen ermöglichen, diese differenzierte Betrachtung der literarischen Prozesse, die wir hier zu zeigen versuchen. Und außerdem, was noch eine besondere Stärke des Bandes ist, wie ich sehe, dass bislang wenig erforschte Themen und Akteure in den Fokus gelangen, wie zum Beispiel Lili Novi und außerdem der Einsatz neuer Quellen, Archiven, bisher unbeachteten Briefwechseln von Oskar Walter Ciszek zum Beispiel oder auch Meschenlöfer. Also das sind alle Aspekte, die zu den Stärken des Bandes zu zählen sind.
Ja, gerade Lili Novi ist wahrscheinlich vielen, die eher im Donaukarpatenraum unterwegs sind, weniger bekannt, aber eine absolut spannende Persönlichkeit zwischen der deutschsprachigen und der slowenischsprachigen und anderen südslawischen Sprachen. Sehr, sehr interessanter Beitrag auch von Irina Samide, unserer lieben Kollegin von der Universität Ljubljana. Ich würde auch gern noch mal kurz mit euch besprechen, was denn jetzt das Besondere an dieser postimperialen Situation ist nach dem Ersten Weltkrieg. Wieso ist es als besonderer Moment sozusagen zu sehen? Oder wie habt ihr das angelegt?
Ja, ich denke, dass gerade also nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie erfolgt die Neuausrichtung von literarischen Feldern. Also die Neupositionierungen, die hier wichtig sind. Und vor allem diese transnationale Perspektive, die über nationale Grenzen hinausgehen, beziehungsweise die Dynamik literarischer Felder und Akteure in dieser postimperialen Ära sind wichtig zu analysieren. Und das versuchen alle Beiträge.
Ja, da würde ich gern bei dir gleich bleiben, Reika. Du schreibst ja über den Temeswarer Dichter Robert Reiter, Vulgo Franz Liebhardt, wie man dann als Literaten ihn kennengelernt hat, und beschreibst seinen Weg vom radikalen Konstruktivismus zum sozialistischen Realismus. Wie lässt sich das Postimperiale an seiner Biografie gut exemplifizieren?
Ja, also Robert Reiter, der anfangs ein, wir können schon sagen, expressionistischer Dichter war, also der in Lajos Kossak's Zeitschrift veröffentlicht hatte und diese Art von expressionistischer Literaturdichtung übte, mit der Zeit, mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie, also nachdem er zurück nach Temeswar kam und Temeswar ja zu Rumänien kam, versuchte er sich dermaßen anzupassen, dass er vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg die sozialistische Wirklichkeit Rumäniens lobte in seinen Gedichten. Das ging bis dahin, dass er zu sogenannten Hofdichtern von Nicolae Ceausescu wurden. also seine Positionierung eigentlich auf der Oberfläche zu bleiben, vor und nach der Zerfall der Habsburger Monarchie, ist sehr schön zu sehen, also in seinen Dichtungen, wie sich das verändert hatte, die Thematik, der Stil und so weiter.
Danke, da gibt es auch beim IKGS was zum Nachschauen, ne? Den Nachlass Robert Reiters haben wir bei uns liegen. Spannende Sache, oder?
Ja, tatsächlich. Also da ist wirklich eine Goldgrube. Das muss noch erarbeitet werden.
Ja, Enneke, du bist gerade dran, ne? Das zu erarbeiten.
Ja, wir sind dabei und hoffen sehr bald auch ein Projekt dazu konkret starten zu können. Ein umfassendes Projekt mit einer Projektmitarbeiterin, hoffentlich. So dass wir tatsächlich nicht nur eine grobe Übersicht darüber haben, was wir da alles haben und nur einen groben Überblick, sondern auch in die Tiefe gehen. Da sind sehr wichtige Korrespondenzen mitunter dabei, die auch für die Forschung von Relevanz sind und besonders für diesen postimperialen Kontext und die Untersuchung des Kontexts über die Literatur hinaus meiner Meinung nach maßgebend sein werden. Also ganz konkret hat er in der Zeit, wo er noch sozusagen zu habsburgischen Kreisen, also wirklich Wiener Kreisen gehört hat, hat er auch eine Korrespondenz mit seiner Schwester, die wir vorliegend haben. Und die Korrespondenz ist mehrfach von großem Interesse, auch weil es ein bisschen die Nachgeschichte und die Narrative dieser Zeit rekonstruieren lässt innerhalb einer Familiengeschichte. Sie korrespondierten nämlich dann auf Ungarisch und die Tochter übertrug dann später das Ungarische ins Deutsche. Wir haben die Originale, die Transkription und natürlich auch die Übersetzung. Also das wäre eine sehr spannende Arbeit. Das ist jetzt nur ein Beispiel unter ganz vielen. Natürlich haben wir da auch Schätze, die selbst Reiter zur Geschichte des Banats zum Beispiel gesammelt hat, die auch für diesen postimperialen Kontext und für die Untersuchung dieses Kontextes dann wichtig sein können, auch was Theatergeschichte in dem Besar angeht. Ja, aber ich mache mir jetzt mal einen Punkt, weil sonst werde ich zu begeistert auch über Koschak-Briefe sprechen.
Das ist doch gut. Stichwort Theater, Ursula Wittstock hat auch einen Beitrag zum Deutschen Theater in Siebenbürgen nach 1918 gebracht, aber jetzt möchte ich gern mit Sobolcz über seinen Beitrag sprechen, weil der auch das Thema Mehrsprachigkeit ganz besonders berücksichtigt. Du widmest dich den ungarisch-sächsischen, also siebenbürgisch-sächsischen literarischen Kooperationen nach dem Ersten Weltkrieg und stellst deinem Beitrag ein Zitat voran. Die Trennwände zwischen uns können nie ganz fallen. Von welchen Trennwänden ist denn da die Rede?
Ja, vielen Dank für diese sehr, sehr gute Frage. Aber ich knüpfe mich auch an deine vorige Frage kurz an. Also eben deshalb war dieser Band und auch die Sektion sehr, sehr interessant, weil wir dadurch ja sehr, sehr viele Aspekte dieses Lebens ja im postimperialen Kontext erforschen konnten. Es geht ja um Fragen wie Mehrsprachigkeit. Es kommt ja um Fragen von Theatergeschichte, Presseforschung, ja, um diese weitere Aspekte dieser Interdisziplinarität zu besprechen. Und natürlich, ich betrachte diese Zeit auch als Anfang eines Dialogs oder Wiederaufnahme eines Dialogs zwischen verschiedenen Minderheiten, Literaturen, ja, in einem neu entstandenen literarischen Kontext. Und aus dieser Perspektive erscheint mir diese Periode aus der siebenbürgisch-ungarischen deutschen Literaturgeschichte sehr, sehr interessant. Denn zu dieser Zeit ja begann eine Annäherung zwischen der deutschen Literatur, deutsch-sächsischen Literatur und der neu entstandenen sozusagen siebenbürgisch-ungarischen Literatur als Minderheitenliteraturen in einem ganz, ganz anderen politischen, kulturellen Kontext. Und mein Motto bezieht sich eben auf die Tatsache, dass dieses Verhältnis auch kulturell gesehen, auch literarisch gesehen, auch politisch gesehen, ja, in den früheren Jahrzehnten nicht unproblematisch war. Es gab zwischen den Vertretern der beiden Literaturen sehr, sehr viele Ängste. Es gab solche Traumata, könnte ich sagen, die nicht besprochen worden sind. Und immer wieder erscheint diese Argumentation, dass wir uns einmal ja in die Augen sehen, schauen müssen und dann sollten wir unsere Probleme ernst besprechen. Und in diesem Kontext erscheint mir diese Kooperation zwischen den Autoren der beiden Minderheitenliteraturen als typisch. Es ging ja um solche Autoren, die an sich mehrsprachig waren. Also die Siebenbürger Sachsen konnten ja Ungarisch. Erwin Wittstock spricht darüber, ja, dass er die Zeitschrift New God las. Oder die Vertreter der ungarischen Literatur waren teilweise auch deutscher Herkunft oder waren als Deutschlehrer tätig. Also diese Mehrsprachigkeit war eigentlich eine Art Praxis. Und das war eine sehr, sehr gute Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit. Und natürlich, es gab auch einen Punkt, der irgendwie als Ausgangspunkt dienen konnte oder kann auch für die, oder könnte auch für die späten Forschungen. Das ist die Ideologie des Transsilvanismus. Also der Transsilvanismus ja als Ideologie vor allem der ungarischen Literatur nach dem Ersten Weltkrieg ist ziemlich erforscht. In der deutschen Literaturgeschichte Siebenbürgens wurde darüber nicht so ausführlich geschrieben und es wurde immer die These vertreten, dass es eine marginale Erscheinung in der Literatur der Zwischenkriegszeit ist. Und eben aus diesen Forschungen ist mir klar geworden, dass der Transsilvanismus, die Ideologie des transsilvanischen siebenbürgischen Menschen, ja wenigstens ein Jahrzehnt die literarische Diskussion in Siebenbürgen auch von deutscher sächsischer Seite ziemlich stark beeinflusst hat. Und wenn wir an Autoren denken wie Heinrich Zillig, Erwin Wittstock und die anderen, die sind die wichtigsten Vertreter, die sich um die Zeitschrift Klingsor versammelt haben. Also es ging auch um eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Literaturen, die heute noch nicht vollständig erforscht ist. Auch im Bestand des IKG ist eigentlich der Nachlass von Zillig zu lesen. Ich erwarte davon ziemlich neue Informationen, Ergebnisse, auch aus dem Briefwechsel. Also es gibt ja noch mehr, sehr, sehr viel Platz zur Forschung. Aber wichtig ist meinerseits, dass diese knappe zehn Jahre unendlich wichtiger sind aus der Perspektive dieser Zusammenarbeit, als darüber früher die Rede war.
Ja, danke schön. Heinrich Zilligs Nachlass ist natürlich eine der ganz großen Aufgaben, die wir im IKGS gerade zu bewältigen versuchen. Wir werden da auch gut gefördert von der Beauftragten für Kultur und Medien, um hier wirklich ein gesondertes Projekt zu machen und sind jetzt gerade mittendrin und muss sagen, schon jetzt kündigt sich an, wenn man da ab und zu mal in diesen Bestand, der gerade geordnet wird, hineingreift und mal was rauszieht, sehr, sehr vielversprechend, sehr, sehr spannend und interessant und wir arbeiten wirklich sehr daran, das dann so aufzuarbeiten, dass sich die Forschung auch digital diesem Nachlass widmen kann. Ich denke, da wird einiges auf uns zukommen an Erkenntnis, vielleicht auch die eine oder andere Überraschung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Bestand. Dankeschön. Wo waren denn jetzt genau die Trennwände eigentlich? Das hast du mir noch nicht gesagt. Welche Trennwände waren genau gemeint?
Ja, es geht ja um alte Vorurteile auch. Es gab verschiedene historische Ereignisse, Erscheinungen, die immer wieder vorkamen, auch zu dieser Zeit, zum Beispiel der Fall Stefan Ludwig Roth. Die Schriftstellerin Maria Berde argumentieren immer damit, ja, dass ihr Großvater der einzige ungarische Seite war, der der Hinrichtung von Stefan Ludwig Roth nicht zugestimmt hatte. Und das war ihrer Meinung nach ja ein wichtiger Anlass für die Freundschaft zwischen diesen Autoren. Und natürlich, es gab ja auch eine andere Perspektive. Die ungarische Literatur war sehr, sehr stark Budapest-zentriert, Budapest-orientiert. Ohne herausentwickeltes literarisches System. Also es gab keine materiell wohlhabende Verlage. Es gab regionale Zeitungen, aber alles war Budapest-zentriert. Natürlich, der Stand, die Situation der Sachsen sah anders aus, denn sie haben auch in Hermannstadt, auch in Kronstadt, auch in Mediasch ihr eigenes Verlagswesen zum Beispiel. Und die Orientierung der Autoren war auch geografisch, ja, sah geografisch auch anders aus, auch wenn mehrere Sachsen ja in Budapest studiert haben, wie zum Beispiel Egon Hayek und die anderen. Aber so ein äußeren Drang zur Zusammenarbeit, zur Kooperation gab es nicht.
Danke. Da sind wir auch gleich bei diesem Aspekt, der bei Enikö dann auch in ihrem Aufsatz relevant wird. Einerseits konnte man als deutschsprachiger deutscher Schriftsteller in Siebenbürgen sich verschiedenpolig orientieren, wenn man so möchte, und auch vor allem vor Ort, wie du ja gesagt hast, gerade auf gute Verlage zurückgreifen. Andererseits war der deutsche Sprachraum einfach größer. Man hatte nicht nur eine Stadt, auf die man sich fokussieren musste, sondern konnte sich da ja vielleicht ein bisschen was aussuchen. Wien war wahrscheinlich trotzdem recht wichtig. Das hat sich aber dann geändert. Enikö, du hast ja da ein Thema gesucht, das wieder sehr ideologisch ist, nämlich die völkische Ideologie, die eben auch bei den Deutschen in Rumänien eindringt. Auch die waren nicht davor gefeit. Und du schreibst hier von einer Positionierungsstrategie des Kronstädter Schriftstellers Adolf Meschendörfer. Wie hat denn diese Positionierung dann in den 30er Jahren ausgesehen? Also vielleicht, man kann so sagen, die zweite Stufe des Postimperialismus, die wir da sehen.
Also die Positionierungsstrategie von Meschendörfer finde ich besonders interessant, weil er ja zur Generation gehört, die vorher auch von Sabolcs schon angesprochen oder erwähnt wurde. Er ist aber nicht, also er ist eine Generation älter als Zillig, und die Kronstädter Literaturszene war eine sehr traditionelle, sehr starke literarische Szene. Natürlich starke, also da kann man natürlich über die Rivalität zwischen Hermannstadt und Kronstadt sprechen, aber es war in der Zeit eine sehr dynamische Szene auch, wo mehrere Generationen gleichzeitig auch aktiv waren literarisch, sehr aktiv waren literarisch. Ich habe mir das Beispiel von Adolf Meschendörfer ausgesucht, weil er gerade für die Analyse von Positionierungsstrategien im Sinne von Bourdieu besonders geeignet ist. Er war nämlich einer der wichtigsten literarischen Akteure, der in vielen Feldern gleichzeitig tätig war. Über das Literarische hinaus war er ja auch im Presbyterium in Kronstadt der evangelischen Kirche vertreten. Er war Rektor der Schule, das ist ganz, ganz wichtig, der Honterus-Schule. Also er war da sozial, hatte ein sehr großes soziales Kapital. Und in den 30er Jahren profitierte er sehr viel davon, dass er die unterschiedlichen symbolischen Kapitale, die er sich angeeignet hat während der Zeit, das begann natürlich im literarischen Feld ganz früh, noch zu Monarchiezeiten, wo er die Karpaten herausgegeben hat. Aber dieses alte Kapital musste sich natürlich auch wandeln, weil er im neuen postimperialen Kontext nicht mehr die starke Positionierung hatte, die neue Generation hatte, die Generation, die auch im Weltkrieg war. Also er hat sich da sozusagen Kompensation in dieser Hinsicht erarbeitet. Und aus seiner Korrespondenz geht eigentlich hervor, wie stark er dann tatsächlich, also Strategie ist natürlich jetzt ein Begriff, den ich da quasi hinauf projiziere. Das ist natürlich nicht etwas, was man so aufschreibt. Aber wie stark er sich diese Felder dann auch, oder diese Felder, wie sie sich überlappen und wie er sich zwischen diesen Feldern bewegt. Also um ein Beispiel zu nennen, in den 30er Jahren profitiert er davon, dass sein Roman Die Stadt im Osten eigentlich dann später in den 30er Jahren im Reich Erfolg hat. Und es ist dann tatsächlich zu einer bewussten Strategie geworden, das ist nicht bei allen Autoren so, dass er dann die Erwartungen, die ihm vom Verlagswesen in Deutschland entgegengebracht werden, dass er die tatsächlich bewusst erfüllt quasi. Also ganz konkretes Beispiel, er hat dann für die Aufnahme bei Langenmüller, Stadt im Osten, hat er dann tatsächlich alle Änderungen gemacht, die von ihm verlangt wurden. Es gab keine Debatten, was wie man anpasst. Das war nicht bei allen so. Und man kann ja auch sehen, bei ihm, die Wandlung ist wirklich sehr auffällig oder sehr gut auch nachzuzeichnen, dass er, wenn wir seine Romane angeht, die bekanntesten Romane uns anschauen, also Die Stadt im Osten, Büffelbrunnen und die Erneuerung, die dann nicht erschienen ist, dann ist eigentlich der Bogen oder der Entwicklungsbogen oder ja, den er hinterlegt, sehr überraschend. Wir haben einen Roman, der eigentlich einen sehr kritischen Ton, die lokalen Verhältnisse sehr kritisch betrachtet. Und am Ende landen wir bei einem wirklich propagandistischen Nazi-Roman ersten Ranges, der dann aber nicht erschienen ist, muss man sagen, weil das die Umstände verhindert haben in den 40er Jahren. Aber deswegen habe ich mir Meschendörfer ausgewählt, weil das wirklich sehr gut als vieles exemplifiziert.
Und jetzt muss man dazu sagen, dass du diesen Roman, der nicht erschienen ist, die Erneuerung, den du da erwähnt hast, dass der auch bei uns im IKGS zu finden ist. Also auch ein großer Schatz. Wer weiß, was wir da nochmal vielleicht wissenschaftlich draus machen.
Ja, Ideen gibt es dazu. Wir haben das Manuskript bei uns, das Original im Haus, in Nachlass von Adolf Meschendörfer. Und der Nachlass von Adolf Meschendörfer, aus dem Nachlass wurden immer wieder kleinere Sachen veröffentlicht, aber der Nachlass wurde in dem Sinne noch nicht wissenschaftlich ausgewertet, dass man auch wirklich die kleineren Schriften betrachtet. Also auch aus der Korrespondenz wurde schon relativ viel so fragmentarisch veröffentlicht, aber die gesamte Auswertung, soweit das möglich, die steht uns noch bevor.
Sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank. Jetzt möchte ich aber am Ende doch noch von euch wissen, deutschsprachige literarische Felder und Akteure in Zentraleuropa im postimperialen Kontext. Ich habe es hier mit drei Kolleginnen und Kollegen zu tun, die alle mindestens drei Sprachen muttersprachlich können und noch in einigen mehr bewandert sind. Reka, ist es im Ungarischen und im Rumänischen auch üblich, dass man seine wissenschaftlichen Bände mit so spannenden und aufschlussreichen Beiträgen, wie sie in dem Band zu finden sind, dann hinter derartig spröden und kryptischen Titeln versteckt?
Ja, ich glaube, der Titel ist sehr passend. Jetzt, ob im Rumänischen und Ungarischen das der Trend ist, sozusagen, oder nicht. Also, wir versuchen jetzt nicht mit sehr schwierigen Begriffen zu jonglieren, sondern wir möchten wirklich im Titel das auch abbilden oder zeigen, was ja inhaltlich im Band steckt. Und das steckt ja im Band. Also literarische Felder, Akteure, postimperiale, also im postimperialen Ära. Und was ich wichtig finde, diese Akteure, diese Felder, also wir müssen das transdifferenziert auch betrachten. Das heißt, die Werke dieser Autoren, die hier betrachtet und untersucht werden, können eigentlich nicht separat betrachtet, also Deutsch beziehungsweise Ungarisch oder Deutsch, Slowenisch, Deutsch, Kroatisch, sondern es ist eine Einheit. Und gerade das ist sehr interessant in diesem Gebiet, was das ehemalige KUK-Monarchie bedeutet. Wir müssen für eine transdifferenzierte Perspektive plädieren. Und ich glaube, das macht der Band auch. Das heißt, die Werke dieser Autoren sollten wir nicht in getrennte Kategorien einteilen, sondern die hybride Identität dieser Autoren sollten wir als Einheit betrachten. Also deutschsprachig und ungarischsprachig, deutschsprachig, slowenisch, deutschsprachig, kroatisch. Und wenn wir zum Beispiel an Božena Begovic denken, die in dem Beitrag von Milka Czar untersucht wird, ihre Werke, oder Lili Novi, die slowenische Dichterin Lili Novi. Also sie werden, also ihre deutschsprachigen Werke, obwohl es wir über hunderte von deutschsprachigen Gedichten, deutsche Gedichte sprechen, die wurden noch nicht herausgegeben, zum Beispiel die Werke von Lili Novi, die deutschen Werke. Und ich glaube, diese Beiträge, also hier helfen uns weiter, beziehungsweise bieten uns die Möglichkeit, auch einen Einblick in diesen vergessenen Werke, so einen Einblick zu bekommen.
Danke, ja, sehe ich alles ein, aber das heißt, Sabolcs, wir haben vergessen, im Titel auch noch die Begriffe Transdifferenz und Hybridität reinzunehmen. Oder wie? Alle schütteln den Kopf.
Nein. Das war nicht unsere Absicht schon. Auch wenn ja wir irgendwie darüber sprechen sollten oder die einzelnen Studien. Aber für mich, was interessant an diesem Titel war, was wichtig an diesem Titel war, ist eigentlich die Betonung der Deutschsprachigkeit. Also natürlich, es geht um ein Gebiet, um eine Region, wo die deutsche Sprache auch ja im postimperialen Kontext anschlaggebend war als Lingua Franca, als Vermittlersprache. Auch wenn ja, es um ungarische Autoren ging oder auch wenn es um, kroatische Autoren ging. Also das ist aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig, dass wir das auch aufzeigen, ja, dass hier die Deutschsprachigkeit, die deutschsprachige Kultur, Literatur wenigstens ja eine Brückenfunktion gehabt hat. Mhm. Und natürlich, das war auch ja der Ausgangspunkt dieser Kooperation, dieser Neupositionierung. Auch wenn ja, also dann denken wir daran, ja, dass hier mehrmals um mehrsprachige Autoren ging. Also nicht nur das Publikum war mehrsprachig, sondern auch die Autoren mehrsprachig waren. Und deshalb schien mir das sehr, sehr wichtig, also diese Deutschsprachigkeit zu betonen auch.
Danke. Enikö, wie siehst du das?
Also, ich würde gerne ein bisschen gegen dieses Lebersperrig argumentieren. Ursprünglich hieß unsere Sektion das neue, fremde, eigene und danach folgte dann deutschsprachige, literatische Felder, was wir jetzt quasi hier haben. Und wir haben darüber lange diskutiert mit Reka und Sabolcs. Ich hatte ein Problem damit, wenn wir im Titel schon bei der Sektion, aber da hatten wir andere Aufsätze, andere Beiträge dabei, die das sehr gut begründet haben. Deswegen haben wir das bei der Sektion als Titel behalten. Dieses Fremde und Eigene. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, oder nicht nur ein bisschen, sondern ich habe dafür argumentiert, dass das für den Band nicht geeignet ist, weil das in eine imagologische Richtung bringen würde, wogegen ich mit allem, was ich habe, wäre. Und wir uns eigentlich auch alle, weil das ist nicht die Richtung, die wir gehen. Und deswegen war es wichtig, weil das ist ja ein Band, der auf ein wissenschaftliches Publikum zielt, dass wir Begriffe im Titel haben, die ganz eindeutig signalisieren, wo wir stehen. Der Band ist jetzt nicht für das, also natürlich, wir freuen uns, wenn das ein breites Publikum erreicht, aber es ist schon ein wissenschaftlich orientiertes Publikum, das wir eigentlich als Leser haben möchten und das wir auch erreichen möchten. Und deswegen, es mag zwar vielleicht für den Außenstehenden sperrig werden, aber da sind ganz eindeutige Signale drin. Also wenn wir sagen, literarische Felder, dann reihen wir uns eigentlich schon in eine Tradition von Literaturgeschichte ein, in die wir uns auch einreihen wollten. Es sind ja in den letzten Jahren sehr viele Werke entstanden, sehr viele Bände erscheinen, sehr viele Forschungsprojekte fanden statt, die mit dieser Begrifflichkeit operieren, und wir wollten damit auch bewusst da anknüpfen. Also ein ganz konkretes Beispiel, wir haben beide auch im Band Limbaschi Cultura Germana in Romania veröffentlicht, das erschien in Rumänien, das war ein mehrjähriges Projekt, betreut von Andrei Corbea-Hoische und Rudolf Grief, wo auch Felder, kulturelle Felder im anderen Sinne untersucht wurden. Und es ist kein Zufall, dass wir in unserem Band auch mehrere Beiträge haben, die quasi als Nebenprodukt oder Weiterführung irgendwo auf dieses Projekt auch zurückgeführt werden können. Das ist die Ursula Wittstock, die sich hier mit einem Thema beschäftigt, natürlich aus einer anderen Perspektive, die aber irgendwo auch mit diesem Band zu tun hat, Theatergeschichte halt. Aber Jon Lihachu aus Jasch schreibt auch über Pressegeschichte, natürlich wiederum aus einer transnationalen Perspektive, die uns ganz wichtig ist. Also so viel zum Thema Felder. Akteure ist, glaube ich, klar, das geht aus den bisherigen Gesprächen klar. Und warum wir dann noch dazu gesagt haben, Zentraleuropa im postimperialen Kontext, mit dieser Begrifflichkeit Zentraleuropa ordnen wir wieder uns ganz eindeutig in die Lesart und knüpfen eigentlich an die umfassende Untersuchungen der literarischen Schule um Boris Csáky. Das ist klar, das ist wiederum ein ganz eindeutiges Signal. Und über den postimperialen Kontext haben wir schon gesprochen. Also so gesehen, wir haben eigentlich mit dem Titel nicht nur erfasst, was wir im Band machen, sondern auch ganz eindeutige Signale gesetzt, wo wir anknüpfen und wo wir vertiefen wollen. Das ist ein Sammelband, da kann man nur punktuell natürlich eingreifen und vertiefen. Und diese Punktualität haben wir dann aber auch versucht, konzeptionell kohärent zu organisieren. Das heißt, wir schaffen dann einen Bogen aus der, quasi wir kommen aus einer Vogelperspektive, schauen auf Theatergeschichte im siebenbürgischen Kontext, dann halt Transsilvanismus, und diese Vogelperspektive, wenn du im Laufe des Bandes dann immer, also der Fokus wird geschärft, bis wir dann auf einzelne Akteure dann auch kommen und auf einzelne Fallbeispiele. Und es ist ganz wichtig, also das war für mich auch ein wichtiges Anliegen, dass wir die unterschiedlichen theoretischen Möglichkeiten und Begrifflichkeiten dann auch in einen Bogen organisieren, so dass wir quasi von der Theatergeschichte am Anfang bis zur Problematik der Transdifferenz bei einzelnen Autoren dann auch kommen. Wir könnten natürlich noch über diese Begrifflichkeit Transdifferenz sprechen, aber wir haben es schon indirekt erörtert, dass es uns wichtig war, einerseits die Trennlinien, über die auch Sabolcs gesprochen hat, aufzuweisen und diese Differenz zu behalten. Und das bietet sich im Begriff von Transdifferenz an. Also wir wollen die Differenzen nicht abschaffen, die gibt's, aber sie lassen sich nicht in binärem Verhältnis betrachten.
Danke, das war jetzt ein toller Einblick von euch dreien, auch sozusagen in die Werkstatt hinter diesem Buch. Ich denke, das ist wirklich auch nochmal ein echter Mehrwert für alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich für dieses Thema interessieren oder auch für die Methodik, die dahinter steht. Das heißt, ich wünsche mir auch, dass viele hier zuhören, die vielleicht nicht mit Siebenbürgen, Banat etc. viel zu tun haben, aber methodisch, glaube ich, einiges mitnehmen können aus unserem Gespräch. Bevor ich euch sozusagen wieder entlasse, frage ich euch noch, haben wir was vergessen? Fehlt noch etwas?
Ich würde gerne noch ganz kurz auf einen Beitrag zurückkommen, den wir nur marginal erwähnt haben, den Beitrag von den Kolleginnen aus Temeswar, Roxana Nubert und Anna-Maria Daskel-Romizan. Und damit dann auch abschließen, weil dieser Beitrag dann eigentlich auch aufweist, wo es noch überall weiße Flecken gibt, die noch zu vertiefen sind. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wo man noch tiefer graben muss.
Also Oskar Walter Zizeks Beziehungen zum deutschsprachigen Dichterkreis in der Bukowina und zu siebenbürgisch-sächsischen Schriftstellern, also ein transregionaler Ansatz auch. Und da gibt es sicher, wie du sagst, einiges zum Weitergraben. Heute lassen wir das Graben, aber ich danke euch ganz, ganz herzlich. Einerseits für die schöne Zusammenarbeit im Rahmen dieses Bandes und zweitens, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über diesen Band und eigentlich noch viel, viel mehr zu sprechen. Deutschsprachige literarische Felder und Akteure in Zentraleuropa im postimperialen Kontext. Jetzt wissen wir auch, warum der Band so heißt. Band 16 der Schriftenreihe der Abteilung für Germanistik der Christlichen Universität Partium, herausgegeben von Szabolcs János. Der Band führt uns eben nicht nur nach Siebenbürgen und ins Banat, sondern auch in die Bukowina, in die Dobruja, nach Kroatien und nach Slowenien, also nach fast ganz Zentraleuropa. Und er führt uns natürlich indirekt auch nach Budapest, nach Wien und noch viel weiter. Er ist 2024 mit Unterstützung der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens und des IKGS im Wiener Preses Verlag erschienen. Und selbstverständlich verlinken wir die Verlagsseite in den Shownotes. Unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich eine aufschlussreiche Lektüre und einen guten Start ins neue Jahr. Auf Wiederhören. Thank you.